Die Überlegung war, vor allem jüdische Menschen hier nach Bergen-Belsen zu bringen und in Haft zu nehmen, die in einer Art Geiselhaft hier sein sollten. Es gab ein Interesse daran, bestimmte kriegswichtige Rohstoffe, aber auch Devisen zu erhalten. Und deswegen gab es diese Überlegung an wirtschaftlichen Verhandlungen über den Austausch von Menschen gegen Rohstoffe und Devisen, wie gesagt. Die Idee war, ungefähr 10.000 oder etwas mehr Häftlinge hier unterzubringen und zunächst eben von der Vernichtung zurückzustellen, immer in dem Bewusstsein aus SS-Perspektive in die Vernichtung weiter deportieren, könnte man sie zu jedem Zeitpunkt.
In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Stefanie Billip und Katrin Unger von der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Heute ist Bergen-Belsen ein Erinnerungsort. Im Nationalsozialismus war es ein zentraler Schauplatz von Verbrechen, denen zehntausende Menschen zum Opfer fielen, darunter auch Anne Frank. Wir sprechen darüber, wie sich Bergen-Belsen vom Kriegsgefangenenlager zum Austauschlager und später zum überfüllten Konzentrationslager entwickelte und dabei immer tiefer in die Katastrophe abrutschte. Dort hören wir dann aber nicht auf, sondern sprechen über die Befreiung des Lagers, den Umgang mit den Displaced Persons und schauen dann darauf, wie historisch-politische Bildung in der Gedenkstätte heute funktioniert und welche Herausforderungen Gedenkstätten allgemein im aktuellen Rechtsruck bewältigen müssen. In den Shownotes findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt, etwa via PayPal, Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge über Steady. Jedoch vielen Dank an Lisa für ihre Spende. Verwandte Folgen findet ihr ebenfalls in den Shownotes, etwa zu den sowjetischen Kriegsgefangenen im Zweiten Weltkrieg oder zum Zwangsarbeits-, Konzentrations- und Vernichtungslagerkomplex Auschwitz-Birkenau-Monowitz. Beide Gäste, Frau Billip und Frau Unger, sind neu dabei und stellen sich und ihren Weg zur Gedenkstättenarbeit in Bergen-Belsen zunächst vor. Danach geht es in die Geschichte des Lagers und eines bekanntesten Opfers, der erwähnten Anne Frank. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Aufnahme aus dem März 2025.
Ich bin Stefanie Billip und ich arbeite in der Gedenkstätte Bergen-Belsen für die Öffentlichkeitsarbeit in der Abteilung Kommunikation und Veranstaltungen. Eigentlich leite ich die Abteilung. Dazu gehört auch, dass ich die digitalen Zugänge hier vor allem im Bildungsbereich mit koordiniere. Ich habe Geschichte studiert in Hannover und bin eigentlich seit meinem Studium immer wieder schon auch mit der Geschichte des NS beschäftigt. Das hat mich sehr interessiert, hat dann dazu geführt, dass ich im Jahr 2000 hier in der Gedenkstätte Bergen-Belsen begonnen habe, als Guide zu arbeiten, also Gruppen zu betreuen, und habe gemerkt, das liegt mir nicht ganz so, habe auch immer wieder andere Sachen gemacht, auch mehr als Historiker, also Übersetzungen oder Interviews oder Recherche mit im Zug der jetzigen Dauerausstellung, und habe auch meinen Abschluss des Studiums hier zu Bergen-Belsen und einer bestimmten Häftlingsgruppe geschrieben, und zwar zu den ungarischen Häftlingen in Bergen-Belsen, weil ich nämlich die Sprache spreche. Es hat sich also so ergeben, dass quasi aus dem Studium heraus die Beschäftigung insbesondere mit dem Ort Bergen-Belsen schon sehr früh begann. Und naja, wie das in diesem Arbeitsbereich so üblich ist, man hangelt sich dann von einer externen zu temporären Angestellten, Arbeitsstellen, und irgendwann, wenn es sich so ergibt, landet man im Haus, und naja, so bin ich jetzt hier auf dieser Stelle gelandet.
Ich bin Katrin Unger. Ich arbeite auch hier in der Gedenkstätte Bergen-Belsen, bin die stellvertretende Leiterin der Gedenkstätte und verantworte zudem die Bildungsarbeit hier am Haus. Ich habe Kulturwissenschaften, Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung studiert und bin tatsächlich über meinen Bildungspädagogik-Schwerpunkt zur Gedenkstättenarbeit gekommen, habe während meines Studiums am Max-Mannheimer Studienzentrum in Dachau gearbeitet und habe am Ende meines Studiums eine Ausschreibung gesehen hier in Bergen-Belsen, wo mir noch gar nicht so richtig klar war, wo liegt das eigentlich? Ich hatte so eine grobe Orientierung, sage ich jetzt mal, und ein Ortswechsel war für mich damals sehr attraktiv. So habe ich mich auf eine Projektstelle beworben. Seitdem arbeite ich auch mit Stefanie Billip zusammen. Und in dem Projekt ging es damals auch mit einem Bildungsschwerpunkt darum, Jugendliche und auch Erwachsene zu erreichen, die eigentlich eher bildungsbenachteiligt sind oder die als solches tituliert werden, die auch einen Migrationshintergrund haben. Und wir haben in dem Projekt versucht, sehr stark menschenrechts- und demokratiebasiert mit den Teilnehmenden zusammenzuarbeiten und uns Fragen zu stellen von, wie kann eigentlich gelingend historisch-politische Bildungsarbeit funktionieren, auch mit dem zunehmend größer werdenden Abstand zu den Erlebnissen und auch zur Erlebnisgeneration. Genau, und das ging dann im Prinzip so weiter. Und heute bin ich in dem vorhin beschriebenen Tätigkeitsfeld unterwegs und freue mich über ein sehr heterogenes Aufgabenfeld, was manchmal viel zu wenig mit der konkreten Historie des Ortes zu tun hat, aber eben auch zeigt, mit wie viel Komplexität sind wir eigentlich in einem laufenden Betrieb einer Gedenkstätte unterwegs.
Was uns verbindet, ist ganz viel dieser Blick auf die Besuchenden. Also einerseits die Geschichte des Ortes, da sind alle Kollegen sehr mit beschäftigt. Aber gerade wir beide sind ja eng im Austausch miteinander und gucken auch in Projekten nach vorne gemeinsam, weil es uns wichtig ist, auch die Besuchenden im Blick zu haben und zu schauen, was können wir tun, wie können wir Angebote, Akzente setzen, um das Interesse von Besuchenden aufrechtzuerhalten und sie zu erreichen, sie anzusprechen in dem, was wir für wichtig halten.
Jetzt hat Frau Unger eben schon erwähnt, sie musste sich erstmal orientieren, wo Bergen-Belsen überhaupt ist. Und das müssen wir jetzt auch. Frau Billip, wo wurde dieses Lager errichtet und warum gerade dort?
Bergen-Belsen als Ort liegt in Niedersachsen. Ich glaube, das hattest du, Katrin, gerade schon erwähnt, vielleicht auch nicht. Also Bergen-Belsen liegt in Niedersachsen zwischen Hamburg und Hannover im Landkreis Celle. Am Rand eines großen Truppenübungsplatzes, der heute auch noch besteht, an dem die A7 auf der einen Seite entlang führt. Ja, und unten rechts, wenn man als Laie das so sagen möchte, liegt Bergen-Belsen als kleiner Ort am Rande dieses großen Truppenübungsplatzes. Und der Zusammenhang ist auch ursächlich für die Entstehung. Denn Bergen-Belsen als historischer Ort ist entstanden, als der Truppenübungsplatz in den 30er Jahren eingerichtet wurde. Da sind am Rande auch Kasernen erbaut worden. Und die Bauarbeiter, die genau diese Arbeiten gemacht haben, sind in einem Barackenlager untergebracht worden, in der Nähe der Kasernen. Und das zeigt sich auch heute ungefähr, einen guten Kilometer, 2 Kilometer von uns entfernt, liegt die heutige Niedersachsen-Kaserne, die in den 30er Jahren für den Truppenübungsplatz an dieser Seite eingerichtet wurde. Die eben gerade genannten Baracken der Bauarbeiter sind dann einige Jahre ungenutzt gewesen und erst von der Wehrmacht wieder genutzt worden, als nämlich 1940 dieser Ort ausgewählt wurde als kleines Kriegsgefangenenlager. Am Anfang waren französische und belgische Kriegsgefangene hier untergebracht. Das war eine relativ kleine Gruppe, also ein kleines Lager in diesen vorherigen Arbeitsbaracken. Das hat sich wiederum sehr geändert, als 1941 das Deutsche Reich die Sowjetunion überfallen hat und aufgrund der anderen Kriegsführung sehr, sehr schnell eine große, große Zahl von Kriegsgefangenen da gemacht hat. Und es gab sehr schnell den Bedarf, dann diese Kriegsgefangenen unterzubringen. Und zwar gab es dann die Überlegung, das nicht hinter den Frontlinien zu machen, sondern sie vielleicht sogar ins Deutsche Reich zu bringen. Das sind ja immer Diskussionen zwischen ideologischen und pragmatischen Überlegungen, die dann auch stattfinden. Und im Spätsommer, Frühherbst 1941 sind die ersten sowjetischen Kriegsgefangenen dann auch hier nach Bergen-Belsen gebracht worden. Hier in der Heide sind 3 Lager da für diese Gefangenen eingerichtet worden. Das sind Wietzendorf, Dörpke, Fallingbostel und eben Bergen-Belsen. Also als Kriegsgefangenenlager ist dieser Bereich dann erweitert worden und aber weiterhin unter der Aufsicht der Betreuung der Wehrmacht. Das war ein Kriegsgefangenenlager für diese vor allem sowjetischen Kriegsgefangenen, die in sehr großer Zahl dann da im Herbst 41 hergekommen sind und die von der Wehrmacht sehr bewusst und gezielt sehr schlecht behandelt wurden. Aufgrund der NS-Ideologie sind sie als minderwertig dargestellt und empfunden worden. Es gab hier eine völlig unzureichende Behausung. Es gab überhaupt keine ausreichenden Gebäude. Es gab eine ganz unzureichende sanitäre Versorgung und überhaupt erstmal auch als Gebäude Latrinen zum Beispiel. Und die Wehrmacht hat es damit begründet, dass die Sowjetunion nicht die gültige Genfer Konvention unterzeichnet hätte. Was natürlich eine Ausrede war, denn Deutschland selber hatte das unterzeichnet und war damit eigentlich daran gebunden. Es war also eine völkerrechtswidrige Handlung.
Begründet aus rassenideologischen Beweggründen der Politik der Nazis entsprechend.
Genau. Die Behandlung hier führte dazu, einerseits diese, wie ich gerade gesagt habe, unzureichende Behausung, zusammen mit einer gezielt unzureichenden Ernährung hat dazu geführt, dass diese Gefangenen sehr schnell krank geworden sind und über den Herbst und Winter 1941-42 sind etwa 14.000 hier gestorben. Das wissen wir ziemlich genau, weil es nämlich noch das Totenbuch der Wehrmacht gibt, das nach dem Krieg in die Sowjetunion gebracht wurde, von dem wir aber Kopien haben. Also die Wehrmacht hat sehr, sehr sorgfältig die Todeszahlen verzeichnet und deswegen wissen wir, dass bereits im ersten halben Jahr da etwa 14.000 Menschen gestorben sind. Insgesamt sind in Bergen-Belsen knapp 20.000 Kriegsgefangene gestorben. Das waren weiterhin vor allem sowjetische Kriegsgefangene. Später kamen hier noch polnische Kriegsgefangene dazu und über eine kurze Zeit auf italienische Militärinternierte. Das war dann im Oktober 1944 und nur für relativ kurze Zeit, aber sie sind natürlich auch wichtig in der Geschichte.
Das heißt, in den ersten Jahren waren in Bergen-Belsen keine sogenannten inneren Feinde des Nationalsozialismus interniert, also keine Sozialdemokraten, politische Gegner oder auch Juden, sondern es war ein Kriegsgefangenenlager. Das ändert sich ja im Laufe der Geschichte. Wann und warum?
Nach dem großen Sterben ist das hier in Bergen-Belsen ist das Lager nicht mehr so überfüllt gewesen wie zu Beginn. Und es gab Gespräche der SS, die ihr Interesse an diesem Gelände bekundet haben. An der Stelle kann ich sagen, ich weiß nicht ganz genau, weshalb dieses Gelände von Interesse für die SS und das Auswärtige Amt waren. Ich kann es nur feststellen, ich kann es nur beobachten, dass es so war, dass die SS gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt sich diesen Bereich ausgesucht hat und nach Verhandlungen mit der Wehrmacht einen Teil, nämlich den Teil südlich der Hauptlagerstraße, im Frühjahr 1943 übernommen hat. Es ist als allererstes eine Gruppe von männlichen KZ-Häftlingen hierher gebracht worden, die diesen Bereich herrichten sollten, sage ich mal, um dann sogenannte Austauschhäftlinge hier zu beherbergen. Die Idee, deswegen habe ich eben gerade gesagt, auch im Zusammenhang oder in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt, ist diese Idee hier entstanden. Die Überlegung war, vor allem jüdische Menschen hier nach Bergen-Belsen zu bringen und in Haft zu nehmen, die in einer Art Geiselhaft hier sein sollten. Es gab ein Interesse daran, bestimmte kriegswichtige Rohstoffe, aber auch Devisen zu erhalten. Und deswegen gab es diese Überlegung an wirtschaftlichen Verhandlungen über den Austausch von Menschen gegen Rohstoffe und Devisen, wie gesagt. Die Idee war, ungefähr 10.000 oder etwas mehr Häftlinge hier unterzubringen und zunächst eben von der Vernichtung zurückzustellen, immer in dem Bewusstsein aus SS-Perspektive in die Vernichtung weiter deportieren, könnte man sie zu jedem Zeitpunkt. Also uns ist immer sehr, oder mir ist auch immer wichtig zu sagen, dass diese Überlegung, diese Idee des Austauschlagers hatte wirtschaftliche Interessen zum Hintergrund. Das war keine humanitäre Aktion. Ganz im Gegenteil, man kann auch sehen, das zeigt die Geschichte des Lagers, es gab auch Menschen, die nicht als ausreichend wertvolle Geiseln hier anerkannt wurden und die dann nach Auschwitz weitergeschickt und dort vernichtet wurden. Das macht das dann deutlich. Es wurden Menschen ausgesucht hier als Häftlinge, die entweder bestimmte Staatsangehörigkeiten hatten oder, also das war ein wichtiger Grund, oder die zum Beispiel Aussicht auf eine Ausreise nach Palästina hatten, also sogenannte Palästina-Zertifikate besaßen und somit geeignet waren, dass man über ihre Freilassung mit den entsprechenden anderen Ländern und Regierungen verhandeln konnte. Tatsächlich ausgetauscht wurden aus Bergen-Belsen etwa 2.500 Menschen. Dafür, dass deutlich mehr als 10.000 hier waren, ist das ein verhältnismäßig kleiner Teil. Man kann auch sagen, nicht alle, die in diesen Teil des Austauschlagers nach Bergen-Belsen kamen, wussten davon, weshalb sie hierher kamen. Viele in vielen Zeitzeugenberichten oder auf Tagebüchern wird deutlich, dass das nicht klar ist. Die Situation in Bergen-Belsen ändert sich sehr deutlich, vor allem ab dem Frühjahr, Sommer 1944. Die Bemühungen um Austausch gehen weiter, also diese Verhandlungen werden parallel fast bis zum Kriegsende weitergeführt. Aber Bergen-Belsen bekommt weitere Funktionen im Laufe der Zeit. Im Frühjahr 1944 entscheidet die SS, dass sie hier einen Bereich abgrenzt und hier ein Männerlager einrichtet und hier männliche KZ-Häftlinge herschickt, die an anderen Orten, vor allem beim Einsatz in der Zwangsarbeit, als sogenannte arbeitsunfähige Häftlinge eingestuft werden. Das bedeutet in der Realität, dass diese Menschen oft so zu geschwächt und zu krank waren, um diese Zwangsarbeit auszuführen. Sie kamen hierher nach Bergen-Belsen und waren hier ein Stück weit abgeschoben. Sehr wenig Transporte sind von hier aus diesem Männerlager noch wieder weggeschickt worden. Die meisten Menschen haben dann hier in Bergen-Belsen ausgeharrt und entweder sie sind hier verstorben, weil sie einfach so krank waren, oder sie sind hier befreit worden. Eine weitere Funktion für Bergen-Belsen war ab dem Spätsommer 1944 ein weiterer Bereich, nämlich das sogenannte Frauenlager. Und diese Bereiche, Männerlager und Frauenlager, sind von Häftlingen bevölkert worden oder da sind Häftlinge untergebracht worden, die dementsprechend, was wir als KZ-Häftlinge uns vorstellen, nämlich Menschen, die über andere Lager wie zum Beispiel Auschwitz nach Bergen-Belsen gelangt sind. Das Frauenlager ist entstanden zum einen, weil, man muss ja immer wissen, der Krieg ist ja weitergegangen und viele Funktionen in anderen Lagern haben sich verändert. Und Bergen-Belsen wurde im Sommer 1944 ausgesucht, um wie eine Verteilerzentrale zu fungieren. Es sind Transporte zum Beispiel dann auch schon aus Auschwitz hierher gelenkt worden mit weiblichen Häftlingen, die zur Zwangsarbeit im norddeutschen Raum verteilt werden sollten. Und Bergen-Belsen war eben dieser Knotenpunkt. Von hier aus sind sie weiter in andere Außenkommandos zur Zwangsarbeit gebracht worden. Deswegen gibt es auch viele Berichte von Zeitzeuginnen, die davon erzählen, wie sie aus Auschwitz erst nach Bergen-Belsen kamen und hier nur ganz kurze Zeit waren, weiter irgendwo nach Norddeutschland deportiert wurden und dann kurz vor Kriegsende wieder hierher zurückgekehrt sind. Kurz vor Ende des Krieges, das kann man vielleicht noch so weiterführen, ist Bergen-Belsen oder ja, ist die Hauptfunktion von Bergen-Belsen die eines Auffanglagers gewesen. Aus ganz oder aus vielen anderen KZs, Konzentrationslagern, die inzwischen in Frontnähe geraten waren oder eigentlich muss man umgekehrt sagen, denen sich die Fronten angenähert haben, wurden von der SS geräumt und die Menschen wurden nicht etwa befreit oder entlassen, sondern die Menschen wurden auf Todesmärsche, auf Todestransporte geschickt und in ihrem erschöpften und entkräfteten Zustand nochmal wieder auf lange Strecken geschickt und landeten hier oft in vielen Fällen hier in Bergen-Belsen. So kam das auch, dass ein Lager, das ursprünglich für ungefähr 10.000 Menschen eingerichtet und gedacht war, dann im April 1945, also am 15. April genauer gesagt, befreit wurde mit etwa 40.000 lebenden Häftlingen hier im Hauptlager und darüber hinaus nochmal gut 15.000 Häftlinge in dieser schon erwähnten benachbarten Kaserne. Denn selbst die SS hatte kurz einige Tage zuvor offenbar die Wahrnehmung, dass dieses Lager hier überfüllt war und hat einen Teil der Kasernengebäude ausgegrenzt und dort auch nochmal vor allem männliche Häftlinge untergebracht, die im April hierher geschickt worden waren, also die dann im April hier ankamen. Deswegen kann man sagen, in Bergen-Belsen sind etwa knapp 60.000 Menschen befreit worden und zu dem Zeitpunkt waren schon Zehntausende hier gestorben, die auch zum großen Teil noch als Leichname hier im Lager lagen.
Ihre Frage vorhin war, Herr Jacobi, wir haben mit Kategorisierungen so ein bisschen angefangen und ohne die Kategorisierung der Nazis jetzt bedienen zu wollen, haben Sie ja vorhin gesagt, nachdem meine Kollegin Stefanie Billig gerade sehr die Lagerteile und die Funktion der einzelnen Lagerteile benannt hat, zu sagen, welche Häftlingsgruppen waren denn hier in Bergen-Belsen. Ne? Also aus den Funktionen heraus leitet sich ab, es waren tausende Kriegsgefangene hier im Lager, beziehungsweise auch in den Lagern in der Heide, muss man ganz konkreter sagen, in der Lüneburger Heide. Es waren dann in der Funktion des Austauschlagers, sind als Gruppen Jüdinnen und Juden nach Bergen-Belsen gekommen, die aber auch in späteren Lagerteilen oder in anderen Lagerteilen waren, durch die Evakuierungstransporte wieder hierher gekommen sind oder auf anderen Wegen. Und darüber hinaus war die Häftlingsgesellschaft aber ebenso divers und heterogen, wie man es in anderen Lagern auch findet. Also auch wenn Bergen-Belsen mit dieser Spezifik eines Austauschlagers gegründet wurde, bindet es sich doch ein in alle Abläufe und auch Strukturen des bekannten nationalsozialistischen Lagersystems beziehungsweise des Konzentrationslagersystems mit eben den Spezifika oder eben auch den zusätzlichen Funktionen. Aber so oder so kann man sagen, wenn man in die Häftlingsgesellschaft guckt und diese Kategorien einmal bedienen möchte oder gucken möchte, was waren die Haftgründe für die Personen, die hier waren, findet man politische Häftlinge, man findet einen Großteil Sinti und Roma, man findet aus der Gruppe der sogenannten Asozialen und Berufsverbrecher viele Personen, die dementsprechend dann auch hier die Markierung und Kennzeichnung im Lager durch diese Häftlingswinkel hatten. Genau, auch sogenannte Bibelforscher, die wir heute eher als Zeugen Jehovas bezeichnen würden, aber auch männliche Häftlinge, die der Begründung homosexuell zu sein inhaftiert waren und. Und wenn man sich das von den Verhältnismäßigkeiten vorstellt oder auch mit anderen Konzentrationslagern vergleicht, hatte Bergen-Belsen zum Beispiel den größten Anteil von Häftlingen aus oder in der Gruppe der politischen Häftlinge, die im früheren Reichstag abgeordnet waren. Und das entspricht vielleicht nicht unbedingt den Bildern, die man langläufig von Bergen-Belsen so kennt, die auch sehr im bildikonischen Gedächtnis, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, so eingeschrieben sind oder dessen, als was genau aus dieser Funktion dieses Austauschlagers heraus ganz viel Jüdinnen und Juden hier gedacht wird, ne, sondern das hat auch seine Begründung und ist auch nicht in Frage zu stellen, dass das so ist, aber eben ergänzend auch noch zu gucken, wie divers und ergänzend dazu war die Häftlingsgesellschaft auch von ihren Nationalitäten der Menschen die, oder ihrem ursprünglichen Pass, den sie hatten, als sie nach Bergen-Belsen oder über andere Lager nach Bergen-Belsen gekommen sind. Schließen wir an mit dem Blick auf, was fanden eigentlich die britische oder was fand die britische Armee hier vor, als am 15. April 1945 das Lager im Prinzip befreit wurde oder man kann auch sagen, von der SS an die britische Armee übergeben wurde.
Du sprichst das gerade an und ich glaube, das ist wichtig. Das Lager wurde übergeben. Die Situation hier in Bergen-Belsen war so. Viele Zeitzeuginnen beschreiben das hinterher als katastrophal, als Chaos, als Hölle von Belsen oder ähnlich. Und wir können sagen, dass aufgrund dieser Überfüllung, die eigentlich schon seit Jahresende, also es gibt ein paar entscheidende Punkte, an denen sich die Lagerstruktur in Bergen-Belsen verändert hat. Anfang Dezember 1944 hat es einen Wechsel des Lagerkommandanten gegeben. Und seit Dezember 1944 war Josef Kramer hier Kommandant in Bergen-Belsen, der mit seinem Gefolge, mit mehreren Mitarbeitern aus Auschwitz hierher kam. Und der auch die Lagerverwaltung und die Ordnung des Lagers und auch die Überwachung nochmal anders aufgestellt hat. Durch den starken Zustrom von Häftlingstransporten hat sich die Situation hier im Lager auch immer weiter verschlechtert, ohne dass die SS Maßnahmen ergriffen hätte, diese Situation wieder zu verbessern. Also sie hat nichts daran geändert. Sie hat zum Beispiel keine weiteren Latrinen errichtet. Sie hat keine weiteren Waschräume errichtet. All diese Funktionen waren genauso, wie sie 1943 eingerichtet worden waren. Und das kann man sich vorstellen, je mehr Menschen sich solche Einrichtungen teilen müssen, umso schneller kann man auch, breiten sich Krankheiten einfach aus. Hinzu kommt, dass auch das KZ vollkommen unzureichend ausgestattet wurde mit Lebensmitteln. Das heißt, die Menschen, die Häftlinge, wurden einfach nicht mit Essen versorgt. Und die allermeisten, die hier gestorben sind, sind entweder verhungert oder an Krankheiten gestorben, die sie bekommen haben, weil sie so körperlich geschwächt waren. Also dann indirekt verhungert. Und es gibt nicht sehr viele Akten und Dokumente aus dieser Zeit. Die SS hat vermutlich kurz vor der Befreiung ihr Material zerstört. Wir kennen vom März 1945 die Todeszahlen und die Sterbezahlen. Allein in dem Monat sind 18.000 Menschen gestorben. Und wir können daraus vermuten, wie sich das in den Monaten Januar und Februar entwickelt hat. Ab Jahreswechsel ungefähr gab es hier die ersten Seuchen. Und das Lager hat sich einfach sehr verändert, weil die SS nichts dagegen getan hat, dass sich Krankheiten ausbreiten und dass die Menschen in großer Zahl gestorben und eben verhungert sind. Und so kam es, dass im April hier, wie gesagt, Tausende von Leichnamen auf dem Gelände lagen, dass sehr viele Wachleute absolut vermieden haben, die inneren Bereiche des Lagers noch zu betreten, weil sie Angst vor Ansteckung hatten. Und vor dem Hintergrund gab es die Entscheidung, dieses Lager zu übergeben und nicht aufzugeben oder noch halten zu wollen. Es gab tatsächlich Verhandlungen mit der britischen Armee und am 13. März ist ein Vertrag dazu in Winsen, meine ich, abgeschlossen worden. Und am 15. April sind dann die ersten britischen Soldaten hier in die Nähe des Lagergeländes und in das Lager gekommen. Und auch da gibt es Zeugenaussagen, Berichte darüber, wie schockiert die Männer waren, diese jungen Männer aus meiner Perspektive mit Anfang 20, die hier das vorgefunden haben und wahrscheinlich sich nicht hatten träumen lassen, in so eine Situation zu geraten.
Das war unter anderem ein Grund, weswegen die Briten, die immer mit Foto- und Filmdokumentationsteams unterwegs waren, auch beschlossen haben, dass sie wie sonst eigentlich üblich, die Situation aufnehmend und wenige Tage am jeweiligen Ort verbringend, hier für Bergen-Belsen beschlossen haben, dass in wechselnden Teams eigentlich eine sehr ausführliche Foto- und Filmdokumentation auch um zu beweisen, was hier aus oder einerseits, wie sie das Gelände vorgefunden haben, aber im Prinzip in späteren Zeiten auch es als Beweise in Verfahren, Prozessen nutzen zu können, um zu zeigen, wie waren die Verhältnisse hier am Lager, wie entwickelte sich das auch, wie stellten sich die Prozeduren da, die Häftlinge aus dem Lager hier zu befreien, ins sogenannte Nothospital zu bringen. Wie zeigten sich aber auch die ersten Wochen und Monate nach der Befreiung im Nothospital beziehungsweise dann im sich ankündigenden oder in beiden ankündigenden Displaced Persons Camp, sodass die Briten hier über mehrere Stunden Filmaufnahmen in der Zeit gemacht haben und mehrere hunderte Fotos, die heute im Imperial War Museum in London liegen und ein wichtiger Schatz und ein Quellenmaterial ist, auf das wir heute hier auch zurückgreifen, auch weil es keine Bildquellen aus der Zeit des Konzentrationslagers hier gibt. Also das ist vielleicht auch nochmal so ein Moment, wo man tatsächlich sagen muss, und vielleicht auch meine eigene Geschichte zurück. Also ich kannte Bergen-Belsen mit so abstrakten, beziehungsweise doch sehr Bildikonen. Die Bulldozer, die in offene Gruben die verstorbenen oder seit Tagen oder Wochen auf dem Gelände liegenden Leichen im Prinzip verbrachte. Also da wusste ich noch nicht sehr viel mehr zu diesem Ort. Aber diese Bilder, die waren auch mir bekannt, die im Prinzip um die Welt gegangen sind und damit auch gezeigt haben, was ist tatsächlich in diesen nationalsozialistischen Lagern passiert. Wusste die Welt davor eigentlich was davon oder wusste es nichts davon? Aber sie zumindest als Beweislage nachhinein noch gebracht hat oder genutzt hat.
Ich meine, dass Bergen-Belsen nach Kriegsende bis in die 60er Jahre vor allem in der englischsprachigen Welt, gerade wegen dieser Bilddokumente auch als Inbegriff für das Lagersystem in Deutschland gestanden hat. Und erst mit dem Auschwitz-Prozess hat sich das nochmal geändert und ist überhaupt auch diese Vernichtungsmaschinerie stärker in den Blick geraten. Und dann hat sich das ein wenig geändert, dass gerade Auschwitz, wie heute das vielen bekannt ist, so ikonografisch für diese Vernichtung steht. Zuvor war Bergen-Belsen das Symbol, gerade über diese Bilder. Denn das Besondere hier war eben, dass das Lager nicht leer und geräumt war, sondern dass die Menschen noch da waren.
Bergen-Belsen ist ja noch aus einem anderen Grund sehr bekannt geworden, nämlich weil dort der Todesort von Anne Frank ist. Und natürlich möchte ich Anne Frank in einer anderen Folge ausführlich besprechen. Trotzdem und wahrscheinlich auch als Impuls für unsere kommende Besprechung der Erinnerungskultur wäre es, glaube ich, jetzt wichtig, auch einmal kurz hineinzuzoomen und das Schicksal der Anne Frank in Bergen-Belsen zu hören.
Anne Frank ist zusammen mit ihrer Schwester Margot aus Auschwitz nach Bergen-Belsen gekommen. Vermutlich Ende Oktober, also mit einem dieser Transporte von weiblichen Häftlingen, die eigentlich weiter verteilt werden sollten. Sie ist hier also in den Bereich des Frauenlagers gebracht worden und das war in einem Bereich, der kurze Zeit später, der ja erst provisorisch entstanden ist, mit Zelten aufgebaut wurde und der kurze Zeit später, nämlich Anfang November, von einem Sturm zerstört wurde und die Frauen daraufhin in andere Baracken untergebracht wurden, wo sie untergebracht wurden. Das war ein Teil, das ist kennzeichnend für Bergen-Belsen, dass es immer wieder in unregelmäßigen Abständen Veränderungen in der Struktur gab, also dass bestimmte Teillager verkleinert wurden, dass Menschen in andere Baracken umziehen mussten, wo sie in der Regel weniger Platz hatten, wo statt zweistöckiger dann dreistöckiger Pritschen drin waren, wo man nicht mehr alleine in einer Pritsche lag, sondern dann auch zu zweit oder ähnliche Geschichten. Das wird in ganz vielen Zeitzeugenberichten deutlich. So war es auch hier nach diesem Sturm, der Bereich. Ein Teil des Austauschlagers, nämlich das sogenannte Sternlager, wurde kurzfristig aufgefordert, bestimmte Baracken zu räumen, und die Menschen mussten in andere Baracken mit umziehen. Und die dann leer gewordenen wurden für das Frauenlager genutzt. Und da ist auch Anne Frank untergebracht worden. Und das hat die Möglichkeit geboten, dass sie dann am Zaun zu diesem anderen Lagerbereich ihre frühere Freundin oder ihre Freundin Hanna Goslar treffen konnte, die nämlich im Austauschlager untergebracht war und gar nicht wusste, dass Anne Frank deportiert worden war, weil sie immer noch glaubte, dass sie in die Schweiz ausreisen konnte. Anne und ihre Schwester Margot sind hier gestorben im Frühjahr 1945, Februar, März, wir wissen nicht genau wann. Die Umstände waren schon so, dass keine Dokumentation mehr stattgefunden hat. Die SS hat das Lager sich weitgehend selbst überlassen. Sie sind beide krank geworden und an, ich glaube, Typhus oder Flecktyphus, ich weiß es nicht genau, gestorben.
Steht zu vermuten, ja. Ich finde, das, was die Geschichte der Familie Frank oder der Geschwister Frank an der Stelle ganz deutlich macht, ist eigentlich, dass man sich auch die Frage stellen kann oder auch sollte, woher kam das eigentlich, dass sie als Jugendliche schon im Konzentrationslager Bergen-Belsen waren? Ja, also auch das ist ja eine Frage von, oder dass auch das ist ein Stück weit ein Spezifikum von Bergen-Belsen aus den vorhin beschriebenen Funktionen des Lagers heraus im Austauschlager bzw. Sternlager, dass viele Jüdinnen und Juden als gesamte Familie hierher gekommen sind. Also sprich, über mehrere Generationen auch Menschen hier inhaftiert waren und wir von ungefähr 3.500 Kindern auch in Bergen-Belsen sprechen, die hier inhaftiert waren und zum größten Teil eben auch diese Zeit nicht überlebt haben, ob dieser katastrophalen Bedingungen. Und auch ein Stück dafür, finde ich, stehen die Geschwister Margot und Anne Frank, die dann hier auch alleine waren. Ihre Mutter war in Auschwitz verstorben, vom Vater waren sie getrennt. Und auch das zeigt so ein Stück weit im Prinzip diese schicksalhaften Momente und Situationen zu sagen, was waren Möglichkeiten oder konnten Möglichkeiten eigentlich überleben, Chancen zu erhöhen oder eben auch nicht? Und da ist eben ein ganz großes Kriterium auch zu sagen, wo habe ich eigentlich vertraute Personen in meiner Umgebung oder eben bin auch auf mich allein gestellt. Da gibt es auch ganz viele andere Geschichten, beispielsweise von dem 9-jährigen Mädchen Yvonne Koch, die hier als sogenannte Halbjüdin in der rassenideologischen Vorstellung der Nationalsozialisten verfolgt wurde und ganz alleine hier im Lager inhaftiert war. Und eben dann sie hat überlebt und für sie ganz bezeichnend war, wo und wie sie Solidarität von anderen Mithäftlingen, vor allen Dingen von Frauen, erfahren hat. Und da ist ganz bezeichnend zum Beispiel, dass Yvonne Koch bis hoch in ihre Lebensjahre hinein immer sehr davon gesprochen hat, wie eine Frau ihr im Winter Handschuhe gestrickt hat, aus diversen einzelnen Fäden, die sie aus Baumwolldecken hatte oder von anderen Bekleidungsstücken oder. Aber im Prinzip so ein Stück weit symbolisch dafür gestanden hat, dass dieses kleine 9-jährige Mädchen oder vielleicht auch dann schon 10-jährige Mädchen eben hier im Lager alleine war und den Witterungsbedingungen ausgesetzt war.
Nach der geschilderten Befreiung bleibt das Lagergelände nicht ungenutzt, sondern es entsteht ein Aufenthaltsort für Displaced Persons, also Menschen, die vom NS-Regime verschleppt worden waren und deren Heimkehr vorbereitet wird. Wie läuft das ab?
Streng genommen ist das Displaced Persons Camp ja gar nicht hier an diesem Ort. Nach der Befreiung haben die Briten viele Sachen parallel und gleichzeitig organisieren müssen, nämlich zum einen die Leichname zu bestatten, auch um Krankheitserreger einzudämmen und loszuwerden. Deswegen haben sie auch sehr schnell die noch bestehenden Gebäude niedergebrannt. Das war einfach eine schnelle Methode, sowas einzudämmen. Parallel zum Bestatten der Leichnamen ging es ganz am Anfang ganz vorrangig darum, in den Gebäuden festzustellen, wer hat gute Chancen auf ein Überleben und diese Menschen zuerst in diese benachbarte Kaserne zu transportieren, wo sehr viele Gebäude in sogenannte Nothospitäler umgewandelt wurden. Und da gab es die Chance, diese Menschen dann zu versorgen. Also der erste Schritt nach der Befreiung war tatsächlich dieses Entstehen oder dieses Erstellen eines Nothospitals, um das Überleben selbst erstmal zu sichern. Und für dieses DP-Camp gibt es eigentlich kein festes Datum, an dem man sagen kann, so und jetzt ist dieser Bereich ab heute DP-Camp, sondern das war ein eher schleichender Prozess. Viele Überlebende, die medizinisch versorgt wurden, wurden aufgepäppelt und als es ihnen besser ging, sind sie in den nächsten Wochen oder im Laufe des Frühsommers wieder in ihre Heimatländer zurückgekehrt. Viele wollten das nicht oder waren weiterhin auf der Suche nach Angehörigen und sind deshalb in Bergen-Belsen geblieben, in diesem dann entstehenden DP-Camp. Oft waren das jüdische Überlebende, aber auch einige nicht-jüdische. Und es entstanden relativ schnell zwei größere Gruppen, nämlich die nicht-jüdischen polnischen Überlebenden, die dann als sogenanntes polnisches DP-Camp hier als Gruppe bestanden und dann alle jüdischen Überlebenden, die sich eben vorrangig als Jüdisch empfunden haben und weniger ihrer vorherigen Nationalität zugehörig. Vielfach waren die in Bergen-Belsen geblieben, weil sie hier auf Auswanderungsmöglichkeiten warteten, weil sie nämlich nach Palästina oder später Israel oder zum Beispiel in die USA auswandern wollten, wo es überall strenge Einreisebestimmungen und Beschränkungen von der Anzahl von Menschen, die einreisen durften. Im DP-Camp ist auch sehr schnell dann neues Leben wieder entstanden. Einerseits die Suche nach Angehörigen war natürlich wichtig, weil in den DP-Camps auch Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz und andere auch Büros und Stellen hatten und dann einfach Informationen zu finden waren, wo sind vielleicht Angehörige am Leben, in welchem anderen Lager oder nach der Befreiung in einem anderen DP-Camp finde ich vielleicht noch Freunde und Verwandte. Deswegen kamen hier auch Menschen her, die nicht in Bergen-Belsen befreit waren. Also das waren jetzt nicht alles nur Überlebende von Bergen-Belsen, sondern andere, die auch erst danach eben hierher kamen. Es gab sehr schnell die Versuche, oder nicht nur Versuche, sondern die uns in Anstrengungen wieder in einen Lebensrhythmus zurückzufinden. Das bedeutete, es ging los, dass Schulen eingerichtet wurden, dass Menschen auch eine Ausbildung ermöglicht wurde, dass es Handwerksbetriebe gab, Kaufläden und natürlich auch, dass Menschen geheiratet haben und Kinder bekommen haben. Ich weiß nicht, ob das für die ganze Zeit gilt. Ich habe immer dieses über 1000 Geburten
in den ersten 2 Jahren.
Ja, ja.
In einer relativ kurzen Zeit, also tatsächlich ein sichtbarer Versuch, eine Normalität und einen neuen Alltag zu finden. Auch wenn noch nicht klar war, wo wird sich eigentlich das nächste Leben oder das weitere Leben abspielen.
Genau, deswegen wird Bergen-Belsen heute, glaube ich, gerade im jüdischen Zusammenhang auch sehr als so eine Schnittstelle wahrgenommen. Einerseits eben aufgrund der Bedingungen vor der Befreiung und den vielen Toten hier im KZ sind mindestens 52.000 Menschen gestorben. Und zugleich in der Zeit des DP-Camps, das tatsächlich bis 1950 hier bestand, war Bergen-Belsen der größte Ort von jüdischem Leben in der britischen Zone hier in der Zeit mit knapp 12.000 Menschen. Und es war ein Ort, an dem neues Leben entstanden ist, also an dem Menschen ihr neues Leben aufgebaut und begonnen haben.
Bis Mitte 1950 ist es ein Displaced Person Camp. Gab es da auch schon Gedenken an die Opfer? Und wann beginnt das Einrichten einer offiziellen Gedenkstätte für und in Bergen-Belsen?
Also man kann eigentlich sagen, Gedenken gab es von Anfang an und gleichzeitig war es ein leeres Gelände oder beziehungsweise ein Gelände, was aus 14 Massengräbern bestand, aus zum Teil abgetragenen oder den verbrannten Baracken, die es auf dem Gelände gab. Es gab dann aber auch einen Teil des Geländes, was Flüchtlingslager für aus den ehemaligen Ostgebieten des Deutschen Reiches Vertriebene genutzt wurde. Es gab gleichzeitig, Stefanie Billip hat ja gesagt, dass das Nothospital und das Displaced Persons Camp auf dem Gelände der Wehrmachtskaserne beziehungsweise dann auch die durch die Briten besetzte Kaserne genutzt wurde und auch dort ja blieb, sodass es eigentlich zu einer ja auch diversen Nutzung kam. Also es war für die DPs ein wichtiger Ort, für die, die hier in Bergen-Belsen befreit wurden, auch diesen Ort zu haben, weil viele um Angehörige ja ringen mussten oder sie hier verloren haben, sodass es auch zu Einzelgedenken auf dem gesamten Gelände kam, aber auch schon im November 1945 ein erstes Gedenkzeichen aufgestellt wurde, nämlich ein Holzkreuz, was vorangetrieben wurde durch die polnischen christlichen DPs, die hier zu aller Heiligen und zu aller Seelen im Prinzip eine erste Gedenkzeremonie haben stattfinden lassen. Und das schreitet auch so voran. Im April 1946 wird eine erste Version, muss man sagen, oder vielleicht eine provisorische Variante des jüdischen Mahnmals eingeweiht, wo im Prinzip zum ersten Jahrestag der Befreiung ein Gedenken stattfindet oder stattfinden kann. Also die ehemaligen Häftlinge, Überlebenden und Angehörigen kümmern sich im Prinzip darum, dass das Gelände ja kleine Zeichen bekommt, die auch deutlich machen, was ist denn hier passiert. Also man muss sich das Gelände zur damaligen Zeit im Prinzip von noch nicht befestigten Massengräbern vorstellen, wo einzelne Zeichen drin standen, wo man geschätzt hat, wie viele Tote man wohl dort in die jeweiligen Massengräber verbracht hat. Und gleichzeitig gab es aber auch durch die britische Besatzung hier Überlegungen, was macht man jetzt eigentlich mit diesem Gelände? Und es gab verschiedene Ausschreibungen auch an Landschaftsarchitekten und Landschaftsgärtner zu sagen, entwerft uns bitte ja, Möglichkeiten, wie mit diesem Areal umgegangen werden kann oder was darauf entstehen soll und wie das perspektivisch aussehen soll. Und wenn man sich heute das Gelände, das Außengelände der Gedenkstätte Bergen-Belsen anschaut, wird einem sehr schnell deutlich, dass es da zwei sehr unterschiedlich gestaltete Teile gibt. Und das eine kann man sehr auf Gestaltungen, die im Prinzip Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre zurückgehen, dann auch immer wieder Veränderungen erfahren haben, aber tatsächlich sehr in der damaligen Lesart eines Friedhofs entstanden sind, mit Rundwegen an den Massengräbern vorbei, mit Einfassungen der dann Massengräber, um dann auch deutlich zu machen, wo die Gräber hier sind. Es gibt in Bergen-Belsen nur ganz wenige, im Prinzip eine Handvoll von Einzelgräbern. Alles andere sind die in Massengräbern verscharrten Menschen beziehungsweise noch auch als Asche aus dem Krematorium in die Erde verbrachte Überreste von Häftlingen. Genau, dieser sehr idyllisch anmutende Rundweg, auch mit Anpflanzungen von Wacholder, Birken und Heide, wie es halt hier in der Lüneburger Heide an so vielen Stellen auch scheinbar ein ganz vertrautes Bild ist, hat dann auch dazu geführt, dass man sagt, ja, irgendwie wird diesem Ort hier und den Verbrechen dieses Ortes gedacht, aber irgendwie bricht sich die Gestaltung ja doch ein Stück weit. Aber das ist eben auch, ich glaube, das kann man heute sehr erklären, auch aus der Lesart der damaligen Zeit heraus. Bergen-Belsen wird 1952 offiziell Gedenkstätte mit der Einweihung eines ja in die 20 Meter hohen Obelisken und einer Inschriftenwand. Die Inschriftenwand, die öffnet im Prinzip verschiedenen Nationalitäten und Gruppen, die hier inhaftiert waren, die Möglichkeit, da zu gedenken. Und durch Gegenwart von Theodor Heuss als damaligen Bundespräsidenten, der auch den Ort bzw. die Gestaltung mit diesem Obelisken als Stachel im Fleisch der Erinnerung der Deutschen bezeichnet hat in seiner Rede hier, zeigt sich auch schon, finde ich, für 1952 ein sehr offensiver Umgang zu sagen, was ist hier eigentlich, welche Verbrechen sind hier eigentlich passiert und wie müssen wir derer gedenken, derweil eigentlich die deutsche Gesellschaft sich damals im aufkommenden Wirtschaftswunder und in den Nachkriegsjahren eigentlich um vieles gekümmert hat, aber nun wahrlich nicht um die Verbrechen, die sie in den 30er und 40er Jahren während überhaupt der nationalsozialistischen Diktatur und erst recht auch nicht die Kriegsverbrechen oder auch die Massenmorde, die sie begangen haben, sich damit auseinanderzusetzen. Und dafür finde ich, ist diese Wegmarke, die Theodor Heuss da gesetzt hat, schon, finde ich, für diese Zeit eine sehr wichtige. Und gleichzeitig kann man sagen, dass eigentlich dann das Gelände, was die Gestaltung betrifft, eigentlich so 30 Jahre fast so ein bisschen in einen Dornröschenschlaf fällt, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen bildhaft beschreibe. Also wir haben auf der einen Seite dieses gestaltete Friedhofsgelände, was auch gepflegt wird. Und auf der anderen Seite wird der Rest des Geländes, wächst im wahrsten Sinne des Wortes Gras drüber und ein Wald breitet sich aus. Sodass als es hier zu Initiativen kommt, die in den 80er Jahren sehr viel durch Zivilgesellschaft getragen wird, eigentlich man in einem oder das historische Lagergelände eigentlich sieht und es gleichzeitig eben doch nicht sieht. Bevor ich an der Stelle weiter anknüpfe, vielleicht auch dann ganz kurz nochmal erwähnt, dass es in den 60er Jahren auch seitens des Landes eine Auftragsarbeit gab an Eberhard Kolb, einem jungen Historiker, der seine Promotion in sehr kurzer Zeit verfasst hat, in dem er aufgefordert wurde, zur Geschichte dieses Ortes Bellen da in der Heide zu recherchieren und er dann im Prinzip zu einem Teil dieser Lagergeschichte, nämlich der des Austauschlagers, hauptsächlich geforscht hat, aber diese erste im Prinzip wissenschaftliche Auseinandersetzung als Monographie nur ein Teil der Komplexität der Geschichte, die wir vorhin so aufgerissen haben, als solches im Prinzip hat. Jetzt komme ich zurück auf das, wir sind ungefähr Anfang der 80er Jahre, die zivilgesellschaftlichen AkteurInnen, wie in ganz Westdeutschland, muss man an der Stelle sagen, auch da ja sehr stark unterscheidend, wie hat sich eigentlich Erinnerungskultur in der DDR und in der Bundesrepublik gezeigt. Aber in Westdeutschland eben sind sehr viele Geschichtswerkstätten, die sich gegründet haben, kleine Vereine, die in ihrer Region angefangen haben zu recherchieren, dass eben hier auch in Bergen-Belsen passiert ist. Sehr viele Jugendgruppen, angeleitet durch kirchliche AkteurInnen oder auch durch die in den 80er Jahren gegründete AG Bergen-Belsen. Gewerkschaftliche AkteurInnen auch hier vor Ort waren und eigentlich angefangen haben, tatsächlich im Wald zu graben und Fundamentreste kenntlich gemacht haben, zu sagen, da ist ja doch noch was unter der Grasnarbe, die da gewachsen und entstanden ist. Und das im Prinzip nochmal so ein Stück weit ein nächster Faktor war, um tatsächlich auch das Land in die Pflicht zu nehmen, zu sagen, guckt euch dieses Gelände an, vergegenwärtigt euch, welche Verbrechen da passiert sind.
Ein wichtiges Element in den 80er Jahren war für Bergen-Belsen natürlich auch der Besuch von Helmut Kohl und Ronald Reagan hier vor Ort. Dieser Punkt ist ja sehr kurzfristig in die Reise oder in den Reiseplan des amerikanischen Präsidenten aufgenommen worden, nachdem es heftige Proteste gab, als er zuvor einen Friedhof in Bitburg besucht hat, wo auch SS-Angehörige bestattet sind. Und um das dann wieder auszugleichen, ist auch der Besuch von Bergen-Belsen mit aufgenommen worden. Ich glaube, das war ein entscheidendes Erlebnis oder eine entscheidende Entwicklung hier für Bergen-Belsen, die dann wieder andere Dinge hier in der Geschichte der Gedenkstätte angestoßen haben.
Genau, es hat nämlich den Auslöser dazu gegeben, dass es hier erstmals pädagogisches Personal vor Ort gab und das auch. Damals war die Trägerin der Gedenkstätte die Landeszentrale für politische Bildung. Dort Wissenschaftler angestellt wurden, die gucken sollten, wo und wie denn eine aktualisierte, in den 60er Jahren gab es eine kleine Ausstellung, die auf der Grundlage der vorhin ausgeführten Arbeiten von Eberhard Kolb entstanden ist und eben dann jetzt aber auch der offizielle Besuch, dieser Staatsbesuch dann Anlass gab zu sagen, die Geschichte des Ortes Bergen-Belsen zeigt ja deutlich mehr als das, was in dieser einen Monographie zu finden ist und eben sich da wissenschaftliches wie pädagogisches Personal auf den Weg gemacht hat, zu sagen, was kann eigentlich und soll an diesem Ort hier eigentlich noch passieren und geschehen. Sodass es zur zweiten Dauerausstellung in Bergen-Belsen kam, die sich auch räumlich etwas vergrößerte, zu der in den 1960er Jahren aber eben auch die Geschichte des Konzentrationslagers Bergen-Belsen in den Blick nimmt und eben auch noch nicht umfänglich die Geschichte der Kriegsgefangenen zeigt, vielleicht auch die Vorgeschichte, auch nicht die Geschichte der Displaced Persons und auch all das, wo wir heute sagen, das ist uns wichtig, die Thematiken von Nachkriegsjustiz, Strafverfolgung, aber eben auch 80 Jahre danach eben auch die Fragen von Erinnerungskultur. Wie kam es eigentlich dazu, dass die Gedenkstätte heute aussieht, wie sie aussieht? Das wiederum brachte erst ein Stück weit auch angeleitet durch die politische Wende in Osteuropa, die Möglichkeit der Ausstellung, die wir uns heute angucken können, die 2007 eröffnet hat und erstmals im Prinzip diese gesamten Lagerkomplexe aufzeigt, nachdem auch hauptsächlich in den ehemaligen Ländern der Sowjetunion auch Archive zugänglich wurden, wo auch eben das Material herkommt, was wir heute hauptsächlich in der Kriegsgefangenenausstellung uns angucken können.
Wie eben zum Beispiel das Totenbuch, das wir bis dahin nicht kannten.
Genau. So, damit wären wir ein bisschen im Hier und Heute angekommen. Die Gedenkstätte hat vor 3 Jahren ihren 70. Geburtstag gefeiert. Wenn wir darauf schauen, ist es schon spannend, welche Fragen wir uns heute stellen und welche Veränderungen wir vielleicht auch gerade so in den letzten Jahren wahrgenommen haben. Und da sind so Fragen von, wie sind wir eigentlich als Gedenkstätte am Ort weiter zugänglich? Welche Möglichkeiten der inhaltlichen Auseinandersetzung bieten wir unseren Besucherinnen an? Und gleichzeitig aber auch, wohin öffnen wir uns auch, was digitale Medien betrifft, Social Media, um eben auch, das hat für uns auch Corona sehr stark gezeigt, auch Möglichkeiten oder über die Geschichte des Ortes und die Bedeutung und unser Verständnis auch von Bedeutsamkeit des Ortes zu sprechen und das auch eben Menschen zugänglich machen zu können, die nicht nach Bergen-Belsen kommen. Also wir haben zum Beispiel in der Zeit, als die Gedenkstätte hier geschlossen sein musste und wir keine Besucherinnen zumindest nicht in unseren Ausstellungen haben durften, angefangen auch Führungen bei Instagram zu machen und sind auf wirklich manch schöne Begegnungen mit Interessierten gestoßen, so halb über den Erdball verteilt, die ihrerseits sagten, wie dankbar sie sind, dass wir ihnen einen Zugang zum Ort im Prinzip nochmal anders möglich machen, weil sie aus ihrem rein geografisch betrachtet gar nicht die Möglichkeit hätten, jemals Bergen-Belsen hier zu besuchen. Sodass für uns das auch ein großer Anlass war, verstärkt darüber nachzudenken, wie wir weiter uns öffnen können, ein Ort sein können, der auch mit der Geschichte des Ortes, sage ich jetzt mal, an andere Orte geht. Und das mögen Tagungen sein, aber das mögen auch Programme für Interessierte sein, die wir einfach verstärkt machen, wo wir hier in die Umgebung gehen, aber eben auch international an Orten unterwegs sind. Wir ein großes Netzwerk haben mit anderen Gedenkstätten und mit anderen wissenschaftlichen Einrichtungen zusammen und im Prinzip die Bergen-Belsen oder die Geschichte des Ortes Bergen-Belsen zum Anlass nehmen, auch Fragen zu stellen von, wo liegt eigentlich die Bedeutsamkeit des Ortes heute noch oder die Bedeutsamkeit der Verbrechen heute noch. Für uns mit so einer klassischen Frage, auch die wir Besucherinnen immer wieder stellen, was geht mich die Geschichte Bergen-Belsens eigentlich heute noch an? Also sprich, zu öffnen und auch die Besucherinnen aufzufordern, ihre eigenen Antworten auf die Frage zu stellen, in der Hoffnung, damit auch demokratiestärkend unterwegs sein zu können, damit auch zu einem reflexiven Geschichtsbewusstsein beizutragen und auch Anlass zu geben, zu sagen, ich bin selber in meiner Bubble oder in meinem Umfeld unterwegs und aktiv und bin mit einer Haltung unterwegs, die eben ein friedliches Miteinander möglich macht, ein Akzeptieren von Minderheiten möglich macht. Und das versuchen wir im Prinzip auch über Fragen von Gegenwartsorientiertheit, über Fragen von, wo lassen sich eigentlich Systeme von Ausgrenzung, Verfolgung, Ermordung von Menschen eigentlich bis auf heute ziehen. Da sind wir von Fragen von, warum und wie zeitigt sich heute Antisemitismus, aber eben auch von, wie findet sich das auch mit anderen Menschen oder gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeiten, wie zum Beispiel der Ausgrenzung und Diskriminierung von Sinti und Roma. Ja, vielleicht sei das noch als Beispiele benannt.
Ich würde auch sagen, der Bedarf ist ganz klar da. Wir sehen das ja, oder mir ging gerade durch den Kopf. Du hast geschildert, in den 80er Jahren kam das erste Personal hier überhaupt. Heute sind wir eine Gedenkstätte mit knapp 30 Beschäftigten hier am Ort und noch einem großen Kreis von Freien, die dazugehören. Wir haben einen großen Anteil an Bildungsarbeit. Das ist sehr wichtig. Also es passiert ja was, aber es verändert sich eben auch.
Genau, und unser Anspruch ist es im Prinzip, die Geschichte des Ortes auch immer wieder neu zu betrachten, auch immer wieder Fragen so zu stellen, dass auch es Anschlussmöglichkeiten für Besucherinnen und Besucher gibt. Auch die Geschichte Bergen-Belsens, ihre Spezifik nicht in Frage zu stellen, aber sie doch stärker noch einzubetten in global- und verflechtungsgeschichtliche Lesart des Nationalsozialismus, der ja immer schon da war, aber wie wir finden, auch durch die deutlich heterogene oder multidiverse Gesellschaft im Prinzip auch nochmal sich neu stellt. Und wir nicht die Lesart teilen zu sagen, ein jeder, der auch mit Migrationsgeschichte in Deutschland lebt, muss in einer Gedenkstätte gewesen sein, weil das scheinbar dazugehört, wenn man in Deutschland lebt, sondern im Prinzip das umzudrehen und zu sagen, wo finde ich denn eigentlich Informationen und auch Meinungen und Haltungen, die beispielhaft an den Geschichten des nationalsozialistischen Verbrechens in Bergen-Belsen ablesbar sind, die aber eben Phänomene darstellen, wie eben Massenverbrechen ablaufen und wo und wie funktioniert eigentlich miteinander andersherum, wenn ich verstehe, wie diese Systematiken funktioniert haben und wir eher dazu auffordern wollen, aktiv sich dagegen einzusetzen.
Das ist ja auch ein Grund, warum wir uns seit noch nicht ganz so langer Zeit auch viel bewusster mit den Fragen von Tatbeteiligung beschäftigen. Das ist ja auch eine Sache, viele Besuchende, und da nehme ich mich gar nicht aus, neben Bergen-Belsen erstmal als ein Ort war, in dem die Opfer eine wichtige Rolle spielen oder zentral sind. Und das sind sie natürlich auch. Wir gedenken der Opfer von Bergen-Belsen. Wir beschäftigen uns mit den Biografien der Häftlinge, der Überlebenden oder der Toten, wie bei Anne Frank zum Beispiel. Und zugleich bleibt ja diese Beschäftigung an dem Punkt stehen, dass Opfer wenig Handlungsspielraum haben, wiederum Tatbeteiligte, also auf der Seite der Täter, man ganz viel besser ansetzen kann und sich fragen kann, wie kam es denn eigentlich dazu? Und ich glaube, auch in dem Bereich ist die Beschäftigung mit dem historischen Ort der Versuch zu gucken, was ist da passiert, wo sind Punkte, an denen Entscheidungsspielräume waren, an denen Dinge vielleicht gekippt sind und was können wir daraus ableiten für unser Verhalten heute?
Mich würde noch der didaktische Umgang mit dem Fakt interessieren, dass ja Anne Frank in Bergen-Belsen inhaftiert war und gestorben ist. Einerseits ist das ja natürlich eine Möglichkeit, da über diese persönliche Biografie dieser sehr bekannten Person Aufklärung zu betreiben und Bildungsarbeit zu leisten. Andererseits muss es ja auch irgendwo ihr Ziel sein, denke ich zumindest mal, zu sagen, ja, Anne Frank, aber eben nicht nur, sondern auch ganz, ganz viele andere, teilweise namenlose Menschen. Wie gehen Sie mit diesem Erbe Anne Frank um?
Herr Jakob, ich finde, eigentlich haben Sie sich die Frage gerade schon ein Stück weit selber beantwortet. Also ich finde es vollkommen legitim und auch richtig und auch gut, wenn Besucherinnen, egal ob es jetzt Schülerinnen im Kontext eines Besuchs der Schule oder auch Einzelbesucher sind oder Familien, die wir hier verstärkt im Sommer auch haben, wenn sie sagen, oh, ich habe irgendwie bin über die Geschichte von Anne Frank gestolpert, sei es jetzt gerade eine Verfilmung oder sei es auch das Lesen des Tagebuches und sie sagen, oh, ich habe verstanden, dieses Mädchen ist in Bergen-Belsen gestorben und das ist die Motivation und der Anreiz, auch nach Bergen-Belsen zu fahren. Das nehmen wir gerne als Möglichkeit auf, ne? Das ist ja genau das, so gibt es ja auch viele andere Möglichkeiten, wo man vielleicht von anderen Personen eine Biografie gelesen hat und sagt, ich komme jetzt hier an den historischen Ort und gucke mir das gerne mal an. Und genau, worum es uns dann aber auch vor allen Dingen in unseren Bildungsformaten geht, ist tatsächlich zu sagen, ja, Anne Frank war ein Beispiel für ein Mädchen hier in Bergen-Belsen, aber auch da gucken wir uns an, welche Geschichte erzählt sie und was können wir auch ganz konkret über Anne Frank hier in Bergen-Belsen gar nicht erzählen, weil wir darüber gar nicht so viel wissen. Also das Tagebuch endet ja im Prinzip, als sie im Versteck in den Niederlanden in Amsterdam im Hinterhaus entdeckt wurden. Und ab da weiß man grobe Schritte dessen, was der Familie dann zugestoßen ist. Und von dem her ist genau dieses Kontextualisieren dessen, wofür Anne Frank beispielhaft steht, aber eben auch viele, viele andere und mit vielen anderen Hintergründen auch umso wichtiger. Sodass wir, ich sage jetzt mal, ein breites Spektrum abdecken. Im Juni, zum 12. Juni, an dem Geburtstag von Anne Frank, natürlich thematische Rundgänge hier anbieten, wo es auch gut ist, dass Besucherinnen genau deswegen herkommen. Und dennoch werden sie auch anderes über das Lager hören, als dass es nur um die Geschichte und die Biografie, das Leben und Sterben von Anne Frank geht. Und wir bieten auch Bildungsveranstaltungen an, wenn wir Anfragen bekommen, zu sagen, oh, wir haben jetzt in der Schule dieses Buch gelesen, könnten wir uns jetzt dazu mal den historischen Ort angucken. Aber genau da setzen wir ein und sagen, was braucht es eigentlich noch, um jetzt nicht einen Biografiekurs zu einer Person gemacht zu haben, sondern um dennoch dieses System der nationalsozialistischen Lager verstanden zu haben und zu gucken, in welchem Setting konnte eigentlich im Prinzip dann beispielhaft auch das Leben der Familie Frank so verlaufen, wie es verläuft. Und dann kann man wunderbar starten, auch zu sagen, man kann auch mit den Nürnberger Rassegesetzen anfangen, die die Familie federführend dazu gebracht hat, von Frankfurt Main aus nach Amsterdam zu fliehen im Prinzip. Auch das Leben dessen, was die Familie Frank dann versucht hat, sich in Amsterdam neu aufzubauen, aber dann mit im Prinzip Einmarsch der Wehrmacht in Amsterdam im Prinzip sich auch wieder eingeschnitten hat, dann die Situation, sich verstecken zu müssen in der Hoffnung, aus dieser Situation zu entkommen, dann aber auch über das Durchgangslager Westerbork in den Niederlanden nach Auschwitz gekommen zu sein und im Prinzip hier die Schwestern Margot und Anne Frank auch verstorben zu sein. Also dafür bietet es ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte und dennoch sind die Anknüpfungspunkte Anlass, es dann in ein größeres Setting, in einen größeren Kontext zu versetzen. Genau, und von dem her haben wir viele Anfragen jetzt gerade auch im Frühjahr gehabt, auch zum 80. Todestag von Anne Frank. Und wir sind dann auch ganz offen und hören zu, was denn alles noch oder wo die Ikone Anne Frank in der Welt eigentlich welche, ich sage jetzt mal bewusst, auch Spuren hinterlässt, gerade auch in asiatischen Ländern. Ich habe da viel von einem Journalisten gehört, wie Anne Frank auch in Japan wahrgenommen wird, was mir selber auch als solches gar nicht klar geworden ist. Und wir haben auch schon den Geburtstag Anne Franks zum Anlass genommen, eine ganze oder bis in die Nacht hinein das gesamte Tagebuch hier zu lesen. Also das ist für uns Anlass, hier aktiv zu sein und auch unseren Besucherinnen und Besuchern Angebote zu machen. Aber wie gesagt, immer auch in der Lesart, sie ins Verhältnis zu anderen Häftlingen und Opfern des Nationalsozialismus zu setzen.
Zum Abschluss. Es ist zumindest mein Eindruck, vielleicht korrigieren Sie mich da auch gleich, dass Gedenkstättenarbeit in den letzten Jahren schwieriger geworden ist, dass es mal einen Konsens gab, dass diese Gedenkstättenarbeit wichtig ist, dass sie finanziert werden sollte, dass sie ein gutes Ziel verfolgt und dass zunehmend Teile von Gesellschaft und damit auch Politik Gedenkstättenarbeit weniger haben wollen, abschaffen wollen, verändern wollen. Sehe ich das richtig?
Nee, wir sind ja gerade kurz vor dem 80. Jahrestag der Befreiung und wenn Sie jetzt in Gedenkstätten in Deutschland hineingucken wollen, hat sich schon in den letzten Jahren auch in den Gedenkstätten die Frage vergrößert von, was für ein Ort wollen wir eigentlich sein? Also die ganzen Fragen von, was wir mit unseren oder in unseren Bildungsangeboten im Prinzip ja schon seit langem machen, die Frage von Gegenwartsbezügen oder Kontinuitäten von ausgrenzender Verfolgung, wie ich es vorhin schon mal angemerkt habe, das ist in der heutigen Zeit einfach ein größeres Thema. Aber ich glaube, dafür gibt es mehrere Gründe. Und eins ist tatsächlich der zeitliche Abstand. Also als ich sozialisiert wurde, da war ein Gespräch mit meinen Großeltern ansatzweise, aber eben mit meinen älteren Tanten und Onkel sehr gut möglich. Da gab es noch eigene Erfahrungen dazu. Das gibt vielen meiner Kolleginnen in ähnlicher Art und Weise. Davon sind wir sehr weit weg. Ein Aspekt ist, wo ist das Thema heute überhaupt noch in Familien? Wodurch wird das heraufgeholt? Und dann mögen es, ich sage jetzt mal, das breite Spektrum von Filmen sein, vielleicht auch Jahrestage, vielleicht auch Literatur, vielleicht aber auch Computerspiele oder TikTok. Also das braucht eine andere Kontextualisierung von, worum geht's denn da eigentlich? Und mit allen Herausforderungen, wie Social Media eben auch zeigt. Also dieser zeitliche Abstand ist das eine. Ich glaube, die deutlich heterogenere Gesellschaft, beziehungsweise sich das Gewahrwerden, wie heterogen diese Gesellschaft ist und es eben nicht nur Nachkommen von Tätern gibt, also alleine die Thematisierung, dass wir in einer postnationalistischen Gesellschaft leben und die Mehrheitsgesellschaft der Deutschen im Prinzip Täternachkommen sind oder im Umkreis von Mitläufern und TäterInnen zu suchen sind. Ich glaube, da sind wir noch am Anfang einer Auseinandersetzung. Auch das verändert ja die gesamte Diskussion zur Geschichte. Und ja, auch das ist etwas, was uns hier bewegt, auch gehört scheinbar dazu, dieser zeitliche Abstand, aber eben auch die kritischer werdende Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunftsgesellschaftsgeschichte, sage ich jetzt mal. Auch das ist ein Punkt dafür, dass es eben da nicht nur zustimmende Personen und Stimmen gibt, sondern auch das ist eben Anlass dafür zu sagen, wir haben doch aber damals nichts getan oder meine Familie war doch dafür nicht zuständig oder jetzt müssen wir doch aber mal im großen Kontext sagen, na ja, diese 12 Jahre Diktatur und die sind jetzt schon 80 Jahre her, das lädt auch sehr viel ein zu Relativierung. Und ja, auch wir nehmen die Diskurse wahr von gesellschaftlicher Umdeutung an vielen Stellen. Aber einerseits würde ich betonen, wir nehmen auch wahr, wie viel engagierte Kollegen oder wie viel engagierte Besucherinnen und Besucher und auch Schülerinnen und Schüler es gibt. Und gleichzeitig, ja, es werden mehr Dinge wieder besprechbar oder aussprechbar oder man foppt vielleicht auch manchmal eher die Gedenkstätten, wenn man mit einer Meinung kommt, die vielleicht in den 90er Jahren so nicht aussprechbar gewesen wäre. Aber auch da gibt es ja mehr Momente zu sagen, ja, wir brauchen eine klare Haltung in den Gedenkstätten. Dann oder komme ich wieder so ein bisschen an meinen Anfangspunkt zurück. Wir müssen uns als Gedenkstätten auch klar machen, was wollen wir sein und welche gesellschaftliche Verantwortung wird und auch politische Verantwortung wird uns auch zugeschrieben. Und wo wollen wir eben einerseits ein Museum sein, andererseits interessante, zugängliche Ausstellungen haben, eine Bildungsarbeit machen, die sich dann aber von Museen doch unterscheidet und auch das ganz bewusst. Wo wollen wir auch ein Akteur sein in gesellschaftlichen Diskursen, wo wir Haltung und Stellung beziehen zu Antisemitismus heute? Wo machen wir als Gedenkstätte Bergen-Belsen oder als Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten Projekte, wo es eben darum geht, Lehrkräfte zum Beispiel fit zu machen gegen Phänomene von Antisemitismus in Schule, also sprich, wo es auch zu einer Weitung oder zu einer erweiterten Interpretation unseres stiftungsmäßigen Auftrags kommt, um eben auch darauf reagieren zu können, was in Gesellschaft funktioniert, um auch nochmal deutlich zu machen, auch die Gesellschaft ab 1945 war ja auf einmal keine geläuterte, wo man, wir haben es ja vorhin angedeutet, auch in dem, wie Gedenkstättengeschichte zu beschreiben ist, wo man sagen kann, wir stehen im Prinzip als deutsche Gesellschaft immer noch am Anfang der Auseinandersetzung, die uns selber betrifft. Und dann eben auch zu sagen, von wem wird man stärker gefordert, Positionen zu beziehen, ne? Und dass, wenn es eine Positionierung gibt, es auch immer Gegenpositionen gibt. Das steht dann eben auch im großen Kontext von revanchistischen Phänomenen, wie sie auch in anderen europäischen Ländern oder aber eben auch weltweit passiert. Ne? Da sind wir natürlich auch nicht frei, aber ich glaube, es lohnt einen Blick, um hier auch zu schließen, in was sind eigentlich die Phänomene oder die einzelnen Aspekte oder Argumente, die sich genau in so eine Debatte mit hineingehören, um das auch nicht pauschal zu beantworten von, kippt jetzt gerade gesellschaftliche Entwicklung oder nicht. Ne? Also ja, es werden aus nachvollziehbaren, wenn auch nicht zu befürwortenden Gründen Dinge gerade brechen gerade auf. Aber auch das sind Phänomene, die, glaube ich, wo wir uns alle miteinander vergegenwärtigen müssen, dass ein reines symbolisches an einer Schleife eines Kranzes zupfen zu einem Jahrestag eben auch im Endeffekt noch nie richtig ausgereicht hat, sondern es immer dazu gehört, dass man sich kritisch, konstruktiv Räume erschließt, Räume erobert oder auch Räume durch Institutionen geöffnet werden, wo unterschiedliche Meinungen und Haltungen auch sprechbar und besprechbar werden.
Man kann vielleicht sagen, die Geschichte der Gedenkstätte ist auch immer in einer Wellenbewegung. Denn nachdem in den 80er Jahren die Anerkennung der Erinnerungsarbeit vor allem aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich heraus erkämpft wurde, und ich glaube, das muss man so sagen, denn das war ein Kampf auch oft gegen politische Widerstände, gab es eine relativ lange Phase, in der Erinnerungskultur und Erinnerungsarbeit sehr anerkannt und sehr gestützt war und vielleicht einen breiten gesellschaftlichen Rückhalt gefunden hat. Und das ändert sich gerade wieder. Und wir sind es nicht mehr so gewohnt. Wir stellen gerade in den sozialen Medien fest, dass es die Erwartung gibt, dass Gedenkstätten an historischen Orten sich auch zu aktuellen Themen positionieren und da Orientierung bieten. Das war ist auch nicht so gewohnt für uns, aber ich glaube, wenn wir uns selbst fragen, wie wollen wir eigentlich arbeiten, als was wollen wir wahrgenommen werden, dann sind das genau die Bereiche, die wir auch bedienen wollen. Wir wollen ja benennen, wo gibt unser jeweiliger historischer Ort einen Hinweis auf, wenn man da Phänomene beobachtet, auf darauf, wie wir heutige Situationen einschätzen können. Das ist schon unser Anspruch. Und dass es vielleicht im Moment gerade nicht oder etwas weniger einfach ist, das hält uns nicht davon ab, das trotzdem weiter zu tun und uns zu positionieren.